أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 163-171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dies ist die Basis unseres Glaubens, die Basis unserer ganzen Religion. Der ganze Islam baut auf diesen Gedanken auf, auf diesen Glauben auf, dass nämlich وإلهكم إله واحد, euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keine Gottheit außer ihm, nichts, was angebetet werden kann oder sollte, außer ihm. Nur ihm allein gebührt es, angebetet zu werden, und er ist der Allbarmherzige, der Barmherzige. Das Wort Ilah kommt von einer Wortwurzel, also es gibt die Meinung, dass dieses Wort von einer Wortwurzel kommt, das so viel heißt wie in Verwunderung setzen oder in Erstaunen versetzen. Und ein Ilah, eine Gottheit oder ein Gott, ist also der, dessen Taten die Menschen oder an sich in Staunen versetzen. Deswegen sehen wir auch, dass oft auch in den ganzen Götzenkulturen immer Dinge angebetet werden, die die Menschen irgendwie beeindrucken. Sei es Feuer oder die Sonne wird angebetet oder die Erde, ja, weil man seine starke Abhängigkeit von ihr spürt. Deswegen betet man sie direkt an. Und so auch mit anderen Dingen. Aber es gebührt eigentlich nur Allah allein, angebetet zu werden. Ibadah soll nur auf ihn gerichtet sein, denn in Wahrheit ist es doch er, der all diese Dinge überhaupt in Existenz gebracht hat. Und das ist also das Zentrum, wie wir das letzte Mal auch schon sagten, um das sich alles drehen soll, bei unserer Arbeit für die Religion, bei unserer Arbeit, die anderen Menschen zum Islam einzuladen, soll immer der Kernpunkt sein zu dem, was wir eigentlich rufen, wa ilahukum ilahun wahid. Zaza'iri zitiert in seiner Tafsir, dass als die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Aussage immer wieder hörten, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illallah, dass es keine Gottheit gibt außer einer, dass nur Allah angebetet werden soll, dass sie dann nach Beweisen fragten. Ja, was ist denn Dalil dafür? Und Allah offenbarte, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Das ist der Vers 164 von dem, was wir heute lesen aus Surat al-Baqarah, in dem Allah verschiedene Zeichen, Wunder erwähnt, die als Dalil dafür dienen, dass nämlich es nur wirklich eine Gottheit, Allah alleine, gibt, die es verdient, der es gebührt, angebetet zu werden. Also, wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde sind doch Zeichen genug für jeden, der nach der Wahrheit sucht. Wie ein Beduine mal gefragt wurde, dass, wie erkennst du deinen Herrn? Und er sagte, dass wenn ich in der Wüste Fußspuren vom Kamel sehe, dann weiß ich, hier ist ein Kamel entlang gegangen. Oder so ähnlich sagte, oder Spuren vom Kamel sehe, dann weiß ich, hier ist ein Kamel entlang gegangen, und so ungefähr. Und wenn ich die Schöpfung betrachte, dann sehe ich nicht, dass hier ein Schöpfer am Werke war. Sehen Sie dann nicht, dass das nicht alles alleine einfach so entstanden sein kann? Durch Zufall? Dass sich die Dinge durch Zufall entwickelt haben und lebensfähig wurden? Ja, wir sehen, ein Mensch ist nicht lebensfähig, wenn eine einzige Zelle in seinem Körper nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Eine einzige Ader, ein einziger Nerv. Und schon ist man nicht mehr lebensfähig. Und es soll Zufall sein, dass all diese Nerven und Zellen und Gene und die Programmierung in den Genen alles so perfekt läuft, dass Menschen seit Millionen von Jahren leben können, lebensfähig sind, seit Zeiten es Tiere und Schöpfung gibt. Also in der Schöpfung der Himmel und der Erde sind doch Zeichen für die, die Allah erkennen wollen. Und über die Erde und die Himmel gibt es einige Verse im Koran, über die Schöpfung von ihnen, über die Großartigkeit von ihnen, allein über den Himmel, dass er mit Sternen geschmückt wurde. Wenn wir jetzt allein über die Größe und die Form und die Schönheit der Sterne nachdenken, dann würden wir nur allein darüber sehr lange reden. Wenn wir dann die Erde allein betrachten, die ein lebensfähiger Planet ist, und die Bewohner dann auf dieser Erde, das kann Bücher und Bücher und Bibliotheken füllen, nur über die verschiedenen Wunder und Bewohner und Dinge zu sprechen, die es auf der Erde oder im Universum überhaupt alles gibt. Und dann sagt Allah weiter, und im Wechsel, Ikhtilaf, also Wechsel oder im Unterscheiden, Ikhtilaf kann Unterscheidung heißen, oder auch das Aufeinanderfolgen. Also das eine geht und das andere kommt danach. Nämlich von was? Von der Nacht und dem Tag. Im Wechsel oder Aufeinanderfolgen der Nacht und des Tages. Also das eine geht und das andere kommt. Alles so, als ob es berechnet wäre. Es ist ja auch berechnet. Alles kommt auf die Minute genau. Es passiert nicht mal, dass auf einmal die Nacht zwei Tage wegbleibt. Oder die Nacht sich für ein halbes Jahr verabschiedet. Das passiert nicht. Sondern alles hat eine Routine. Alles passiert nach Plan. Alles kommt so, wie es der Kalender, also so wie es im Kalender dann auch berechnet werden kann. Und auch in der Unterschiedlichkeit von beiden. Das eine ist komplett dunkel. Man sieht die, wenn man in einem dunklen Wald ist, wo es keine Lichter gibt, sieht man die Hand vor Augen nicht, wenn es Nacht ist. Und genau dieser selbe Zustand wird dann, nur weil die Sonne am Horizont erscheint, völlig verändert. Ja, jetzt stellt euch mal vor, wie schwer es ist, nur ein Zimmer richtig zu erhellen. Wie viel Kabel man dafür braucht, Stromanschluss und der Strom muss natürlich irgendwo produziert werden und etc. etc. Das muss alles funktionieren, dann kann ein Zimmer bei Nacht erleuchtet werden. Und Allah erleuchtet jeden Tag die ganze Erde oder ein Teil der Erde, jeden Tag ein Teil der Erde und die Sonne erleuchtet nicht nur, sie spendet auch Leben. Sie bringt die Pflanzen dazu zu wachsen. Und wer versorgt diese Sonne mit Strom, in Anführungsstrichen, wer versorgt sie mit dieser Kraft, dass sie jeden Tag wie eine riesige Lampe uns zu Diensten steht und uns Tag und Leben spendet. Subhanallah. Und das nicht ein- und zweimal im Jahr, dass man sagt, oh Subhanallah, ein- oder zweimal im Jahr wird es richtig hell, was für ein Wunder. Nein, jeden Tag passiert dieses Wunder, aber wir wissen es nicht zu schätzen, weil es für uns normal geworden ist. Weil es für uns Routine geworden ist. Wir erwarten, dass die Sonne aufgeht. Wenn sie mal nicht aufgeht oder wenn es mal eine Sonnenfinsternis gibt, dann verdammen sich die Leute. Obwohl diese Ausnahmen müssten doch an der Tagesordnung sein, wenn das alles dem Zufall überlassen wäre. Ja, wenn dahinter nicht ein Planer, ein Schöpfer, jemand stände, der das alles lenkt und die Macht und Kontrolle über all diese Dinge hat. Und es ist auch ein Zeichen, nämlich ein Zeichen dafür, dass es nur einen Schöpfer gibt, Allah alles erschaffen hat, dass er alleine angebetet werden soll. Ein Zeichen dafür ist auch in den Schiffen, die auf dem Meer fahren, und zwar mit etwas, was den Menschen nutzt. Also die Tatsache, dass Schiffe, die bis zu mehreren Tonnen schwer sein können, und trotzdem sie aufgrund der Beschaffenheit des Wassers, aufgrund der Beschaffenheit, aufgrund der physikalischen Gesetze, die Allah geschaffen hat, trotzdem fähig sind, auf dem Meer, wo du einen Ziegelstein reinwerfen würdest, der sofort untergehen würde. Aber das Schiff, weil es gewissen Gesetzen gehorcht, die Allah erschaffen hat, trotzdem, obwohl es Tonnen von Ware zum Beispiel auf sich laden kann, trotzdem nicht untergeht. Das ist auch ein Zeichen von Allah. Damit hat er uns das Leben enorm erleichtert und uns, wie er selber hier im Koran sagt, bima yinfa und nas, die Schiffe transportieren das, was den Menschen nützt. Die erleichtern den Handel zwischen den Menschen. Sie erleichtern das Transportieren von Dingen von einem Land zum anderen Land. Ja, man nennt die Flüsse auch Wasserstraßen. Und das erleichtert unser Leben. Allah nutzt das überhaupt nicht. Er hat das für uns erschaffen. Und trotzdem erkennen wir diese Gnade von ihm nicht an. Und auch ein Zeichen ist, وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ, in dem Wasser, das Allah vom Himmel herabsendet, also der Regen. Und was macht er mit diesem Regen? فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, und er belebt damit die Erde nach ihrem Tod. Und das kann man manchmal in Wüstengegenden wirklich beobachten, wo es regelmäßige Regenzeiten gibt. In der Zeit, wo die Regenzeit nicht ist, ist die Wüste komplett ohne Leben. Also was heißt ohne Leben? Dass da nur Leben ist, das ohne Wasser auskommt, wie Schlangen oder bestimmte Käferarten etc. Und dann regnet es, dann wird eine Woche zum Beispiel schickt Allah Regen und diese Wüste ist ein Blumenmeer. Ja, das gibt es ja an gewissen Orten, müsst ihr euch, kann man in Lexikon oder so nachschlagen oder im Internet. Dann verwandelt sich diese selbe Stelle, die zuvor nur Sand war, nur Hitze, überhaupt kein Schatten spendete, überhaupt kein Leben spendete für viele Lebewesen. Genau dieser selbe Ort wird zum Blumenmeer, dort wächst es und sprießt es, als ob es nie anders gewesen wäre. Und dieser selbe Ort wird dann wieder, wenn der Regen wegbleibt, von dieser Segen von Allah wegfällt, wieder zu einer öden Wüste. Und das ist doch ein Zeichen von Allah, dass er durch Wassertropfen, die vom Himmel kommen, solches erreichen kann, solches erschaffen kann, dass Leben einfach aus der toten Erde kommt. Woher weiß die Erde, was sie mit dem Regen anzustellen hat? Hat die Erde einen Kopf, eine Intelligenz? Wer hat ihr gesagt, dass sie mit einem bestimmten Samen eine bestimmte Blume herausbringen muss? Woher weiß der Samen, dass er, oh, da ist Wasser, ich muss jetzt eine Blume werden? Woher weiß der Samen das? Oder sind diese Samen intelligenter als wir, dass wir nicht erkennen, dass Allah dahinter steht? Und die Samen aber Allah gehorchen, indem sie genau so wachsen, wie Allah es geschrieben hat? Es wird nie passieren, dass ihr einen Apfelbaumsamen einpflanzt und daraus ein Pflaumenbaum wächst. Das wird niemals passieren. Alles gehorcht Allah, alles ist Allah ergeben und so auch der Regen. Und stellt euch auch vor, der Regen würde nicht in dieser Form herabfallen, wie wir ihn kennen, in Tropfen, in Form von Tropfen, sondern so, wie man einen Eimer ausgießt. Ja, Allah hätte das auch so wie ein Eimer und wir würden dann alle bei Regen nicht mehr uns aus den Häusern trauen, weil wenn so viele Tonnen von Wasser auf einmal auf uns runterfallen, könnte man sogar dabei sterben. Aber Allah hat das auf eine wunderschöne Art und Weise für uns durch und durch nützlich den Regen herabrieseln lassen in Form von Tropfen, so dass er überhaupt nicht beschwerend wirkt, sondern im Gegenteil auf beste Art und Weise Leben spendet, das die Erde durchdringt, die Pflanzen nährt und die Wurzeln der Pflanzen zum Wachsen und Ernährung bringt. بعد موتها وبث فيها من كل دابة. Und Allah hat auf der Erde allerlei Tiere ausgebreitet. Und wenn wir darüber jetzt reden würden, dann das würde Stunden und Tage und vielleicht Monate dauern, bis wir all die Tiere und all das, was auf der Erde kriecht und geht und an Tieren und verschiedenen Arten gibt, es wurden noch nicht alle Arten entdeckt. Also in bestimmten, zum Beispiel im Regenwald oder in bestimmten Gegenden von Ozeanen, werden jede Woche neue Arten entdeckt. Weil das einfach so eine Masse ist von verschiedenen Arten und Tieren, die Allah erschaffen hat. Und nicht nur erschaffen und dann gelassen, sondern Allah kennt den Geburtsort, den Todesort von jedem einzelnen dieser Tiere. Er ernährt jedes einzelne dieser Tiere. Das Rizq, die Versorgung jedes einzelnen Insektes ist schon bei Allah niedergeschrieben. Also was da Allah alles an Wissen verfügt, das können wir uns noch nicht mal annähernd vorstellen und trotzdem wagen wir es, Allahs Allmacht zu verleugnen. Und im Wechsel der Winde sind auch Zeichen für die, die Allah erkennen wollen. Im Wechsel der Winde. Manche Winde bringen Barmherzigkeit von Allah in Form von Regen. Manche Winde sind eine Strafe von Allah, indem sie einen Tornado oder einen Orkan antreiben. Also die Winde wechseln, mal wehen die Winde aus einer Richtung, mal aus einer anderen Richtung. Also wer dirigiert diese Winde? Warum ist es nicht immer gleich? Warum wechseln die Winde immer ständig ab, was ihre Richtung oder ihre Art angeht? Und auch in den Wolken, die Dienste gemacht wurden zwischen Himmel und Erde. Also sie bleiben immer zwischen Himmel und Erde, sie wurden dienstbar gemacht, sie sind Transportmittel für das, was den Menschen nützt, nämlich dem Regen. Und wie ihr wisst, manche Wolken wiegen Tonnen, sind tonnenschwer und trotzdem fallen sie nicht wie Eisen oder wie Ziegelstein auf unsere Köpfe herab. Und wir können uns ganz sicher sein, dass die Wolken immer zwischen Himmel und Erde befestigt sein werden, also dort bleiben werden. Und in all dem sind also la'ayatin li qaumin ya'qilun, sind sicherlich Zeichen für Leute, die begreifen. Ja, mal jemand, der seinen Verstand benutzt und mit offenen Augen die Welt sieht und nicht die Augen verbergt hinter einem Vorhang von Stolz oder von Dunya-Liebe oder von anderen Interessen, die ihn davor abhalten, Allah zu erkennen, der wird verstehen, dass all das nur geschehen kann, wenn dahinter ein Planer, ein Schöpfer, ein jemand steht, der die komplette Macht hat, der die vollkommene Macht hat. Denn all diese Dinge haben keinen Kopf, haben nicht einen eigenen Plan, sind nicht durch Zufall mal hier, mal da, mal so, sondern dahinter steckt ein riesiger Plan. Dass Allah im Koran über seine Schöpfung spricht und uns dazu auffordert, die Schöpfung zu betrachten und sie als Zeichen für Allahs Existenz zu sehen, das zeigt uns also auch, dass Islam nicht dieses Verständnis von Religiosität oder Frömmigkeit hat, dass Frömmigkeit nur beten und fasten und in die Moschee gehen und sich dort aufhalten, nicht nur diese Dinge sind. sondern dass Islam auch ein großer Teil ist, dass man über Allah, über seine Schöpfung, über die Gesetze, die er geschaffen hat, physikalische Gesetze, dass man über die Biologie, über all diese Wunder, die Allah für uns erschaffen hat, dass man über diese nachdenkt und sie anerkennt als Allahs Schöpfung. Und dass Allah durch die Schöpfung zu erkennen, ist auch Ibadah. Nicht nur einfach Dunya. Dass man sagt, alles was mit diesen Wissenschaften oder diesen Sachen zu tun hat, das alles Dunya und damit will ich nichts zu tun haben. Es kommt immer auf die Niyya an. Wenn jemand dadurch Allah näher kommt und Allah erkennt, dann ist das auch Ibadah. Genauso wie jemand in der Moschee sitzt und dort über Allah nachdenkt, genauso kann jemand auch auf einem Berggipfel sitzen und das ganze Tal beobachten und die Tiere und das Grün und den Himmel beobachten und somit auch Allah näher kommen, wenn die Niyya und das Herz rein sind für Allah und das alles im Sinne von Ibadah gemacht wird. ومن الناس und von den Menschen gibt es welche, man يتخذ من دون الله اندادا, die außer Allah Partner nehmen, seinesgleichen anrufen, also seinesgleichen neben ihn aufstellen. يحبونهم كحب الله, sie lieben sie so wie die Liebe zu Allah. والذين آمنوا und diejenigen, die gläubig sind, أشد حبا لله, sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Also es gibt von den Menschen einige, obwohl die Zeichen klar sind, wie wir gerade gelesen haben. Die Zeichen sind klar, aber manche Menschen benötigen keine Wunder oder wollen gar keine Wunder sehen, wollen gar nicht überzeugt werden, sondern sind trotzdem so blind oder wollen auch so blind bleiben, dass sie neben Allah trotzdem noch andere Götzen, Gottheiten anbeten. Und die lieben diese Gottheiten so, wie die Liebe zu Allah sein sollte. Also das zeigt uns auch, dass die Liebe also auch eine Art von Ibadah ist. Die Liebe zu Allah ist auch eine Art von Gottesdienst. Und dass man, wenn man diese Liebe, die Allah alleine gebührt, also in diesem Maße, anderen schenkt, dann ist das auch Allah jemanden Partner beizugesellen. Also Ilah ist nur einer, aber trotzdem nehmen einige andere als Andad. Andad kommt von Nid und Nid heißt eigentlich, oder ursprünglich oder wortwörtlich, wurde das Wort früher gebraucht, für wenn das Kamel losgelassen wird und einfach der Nase lang läuft. Also man betet an, was einem gerade vor die Nase kommt. Vielleicht daher vielleicht das Wort daraus entstanden. Andad heißt also Partner oder das, was Allah beigesellt wird. Wirklich Partner. Und dann rufen sie diese Partner, diese Götzen neben Allah so an, wie man Allah anrufen soll. Und lieben sie auch noch, schenken ihnen ihre Liebe so, wie man eigentlich Allah lieben sollte. Ja, jeder Mensch hat ja in seine natürliche Veranlagung von Allah gelegt bekommen, dass er nach etwas Höherem als sich selbst sucht. Dass er seine Liebe jemandem schenken möchte, den er als höher als sich betrachten kann, jemand anbeten kann. Und wenn der Mensch nicht die Rechtleitung an sich nimmt, nicht der Rechtleitung folgt, dann schenkt er also dieses Gottesdienstverlangen, dieses jemanden dienen zu wollen, jemanden so sehr lieben zu wollen, schenkt er dann alle möglichen Götzen, Gottheiten, im meisten Falle denen, die seine Kultur folgt oder seine Eltern ihm schon das beigebracht haben, dass ja, wir beten diese und diese Gottheiten an, dann wird er diese Liebe diesen Gottheiten schenken und wird nicht nach der Rechtleitung verfahren. Und hier ist nicht einfach irgendeine Liebe gemeint, hier ist eine Liebe gemeint, die so stark ist, dass sie das Zentrum von das Zentrum alles Denkens wird, das Zentrum aller Handlungen. So eine starke Liebe. Also die Liebe zum Beispiel zu einer Sache, dass diese Sache bestimmt unsere Lebenswandlung. Unser etwas gut oder schlecht finden, wird von dieser Liebe diktiert. Und da wir, die Menschen sind schwach und da wir Allah nicht sehen können, bleiben wir oft auf der Suche nach diesem wahren Allah, bleiben wir stecken in äußerlichen Dingen und vergessen dabei die Wahrheit, dass hinter all diesen Dingen Allah steht. Ja, warum wurde zum Beispiel das Feuer angebetet? Aufgrund von, weil das Feuer so mächtig ist, es kann verbrennen, es hat eine große Macht in sich. Und anstatt darüber nachzudenken, wer hat dem Feuer denn diese Macht gegeben? anstatt hinter dem Ding ein bisschen zu schauen, ist man in der oberflächlichen, in dem Ding selbst stehen geblieben und hat vergessen, einen Schritt weiter zu gehen und Allah dahinter zu erkennen. Und anstatt Allah also zum Zentrum aller Ibadah, aller Liebe zu machen und zu nehmen, und seinen Verstand, sein Herz, seinen Besitz, seine Zeit für Allah willen auszugeben, fängt man also an, andere Dinge oder andere Götzen genauso zu lieben und für sie ihren Verstand, ihr Herz oder ihren Besitz auszugeben und zu spenden. Und hier fängt also Schirk an. Das ist Schirk und das ist die größte Sünde, eine Sache, die Allah nicht vergibt, außer natürlich man macht Tauba davon. Und Allah beschreibt also hier die Gläubigen, وَالَّذِينَ آمَنُوا, und diejenigen, die gläubig sind. Und Allah beschreibt uns hier auch, dass, wie benimmt sich denn ein Gläubiger, aber wir erinnern uns nochmal, wie hat der zweite Juz angefangen? Allah hat erwähnt oder uns verkündet, dass wir nun die Ummatan Wasata sind. Die Ummatan Wasata, die gewisse Aufgaben erfüllen muss. Also es kommt kein neuer Prophet mehr. Und der Ummatan Wasata ist jetzt also die Aufgabe übergeben worden, andere Menschen zum Islam, zum Koran einzuladen und mit Allah oder mit dem Koran die Menschen zu verbinden. Diese Aufgabe, dieses Buch weiterzugeben. Und diese Ummatan Wasata soll natürlich sich bewusst sein, dass wie müssen wir denn sein, welche Qualitäten müssen wir uns aneignen, welche Sachen dürfen wir auf keinen Fall machen, damit wir dieser Aufgabe gerecht werden. Ja, dafür würde uns zum Beispiel anhand von Bani Israel schon an vielen, vielen Beispielen erklärt, dass guck mal, so wie die gemacht haben, sollt ihr nicht machen, damit euch die Aufgabe nicht wieder weggenommen wird. Oder damit ihr nicht eurer Verantwortung nicht gerecht werdet. Jetzt haben wir alles im ersten Juz schon besprochen. Und jetzt werden wir, also in diesem Juz vor allem, auch in den folgenden Ayat, genauer lesen, dass wie soll denn die Ummah von Wasata denken, was soll ihr Zentrum sein, ihres Denkens, ihres Glaubens. Wir haben gerade gelesen, Ilahukum Ilahun Wahid. Das ist das Zentrum. Damit, dazu sollen wir die Menschen vor allem einladen. Und hier werden also nochmal die Gläubigen beschrieben. Und Ummatan Wasata, die muss ja vorbildlich sein in dieser Angelegenheit, dass sie nämlich, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und diejenigen, die gläubig sind, die an Allah glauben, die wissen, dass nur Allah alleine angebetet werden kann, die sind am stärksten in ihrer Liebe zu Allah. Die lieben auch andere Dinge. Das heißt nicht, dass wir nicht andere Dinge lieben können. Wir lieben unsere Eltern, wir sollen unsere Kinder lieben, ihnen mit Barmherzigkeit begegnen, Ehepartner lieben sich. All diese Dinge sind völlig normal und das soll auch so sein. Rasulullah liebte seine Kinder, er liebte Fatima, er liebte seine, Frauen. Das ist alles ganz natürlich und Teil unseres menschlichen Lebens. Aber am stärksten in der Liebe sind wir zu Allah. Davon wird überhaupt jede andere Liebe bestimmt und kontrolliert. Das erlaubt die Liebe zu Allah mir, diese Person noch zu lieben, wie zum Beispiel einen Feind von Islam. Darf ich den lieben, obwohl er den Gesandten Allahs vielleicht beschimpft oder den Koran verschmäht? Ja, und da kommt dann die Liebe von Allah, weil die am stärksten ist. Die ist wie ein Kontrollturm, von dem alles kontrolliert wird. Und an ihr wird also muss alles, was wir sonst noch lieben, muss erstmal an diesem Kontrollturm vorbei. Und wird gesehen, ja, das erlaubt die Liebe zu Allah dir noch, das erlaubt die Liebe zu Allah dir nicht mehr. Wir dürfen keine Sünden lieben. Wir sollen nicht sündhafte Sachen, sündhafte Menschen genauso lieben wie jemand Frommes und jemand Gutes. Oder Frömmigkeiten. Mit so sehr, oder Sünden so sehr lieben wie gute Taten und Frömmigkeit. Und Allahs Liebe muss also am stärksten sein, das sein, was unsere alle anderen Einstellungen und Lieben kontrolliert und nach diesem Kriterium gemessen wird. Und dafür, wir erinnern uns an ein Beispiel, jemand, der am stärksten in seiner Liebe zu Allah war, das Beispiel von Ibrahim a.s. Das war ja ein Kennzeichen von seinem Iman, dass alles andere bei ihm erst nach der Liebe von Allah kam. Also die Liebe zu Allah stand ganz oben und alles andere kam danach. Seine Familie, seine Frau, seine Kinder, seine Eltern, seine Heimat, sein eigenes Leben kam nach der Liebe zu Allah. Und das ist ja, wenn man die Macht und die Barmherzigkeit von Allah wirklich erkannt hat, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Er ist der Allbarmherzige. Wenn man sich dieser Barmherzigkeit bewusst wird, dieser alles umfassenden Milde von Allah sich bewusst wird, dann liebt man Allah auch im Gegenzug dazu. Und dann lebt man so ein Leben oder annähernd so ein Leben wie Ibrahim a.s., dessen Leben ein Beispiel dafür war, wie man Allah lieben soll. Doch es gibt ومن الناس leider andere, die vertrauen, hoffen, verlassen sich auf andere, so wie sie sich auf Allah verlassen sollten. Also sie stellen neben Allah Dinge oder Menschen auf, die sie mit gleichen Eigenschaften ausstatten, die Allah allein hat. Zum Beispiel, Allah hilft mir, dieser kann mir auch helfen. Allah schenkt Kinder, derjenige kann mir auch Kinder schenken. Allah erhört das Gebet, die und die können auch meine Gebete hören. Allah bringt Regen, die und die können auch Regen bringen. Etc., etc., etc. Allah ist allwissend, allhörend, der und der weiß auch das Verborgene. In irgendeiner Sache Allah jemanden beizugesellen ist Schirk, und Allah hat gesagt, in einem Hadith von Bukhari und Muslim heißt es, dass Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagte: Ya Rasulullah, was ist die größte Sünde? Und der Prophet s.a.w. antwortete: An taj'ala lillahi niddan, dass du neben Allah einen Partner gesellst, wa huwa khalaqak, wobei Allah dich doch erschaffen hat. Die größte, die schlimmste Sache, dass man so etwas tut, wo Allah doch dich erschaffen hat, du warst nichts, bevor Allah dich nicht in Existenz gebracht hat. Und dann bist du es, der neben Allah etwas anderes anbetet. Subhanallah. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, sehen könnten, إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, wenn sie der Strafe, wenn sie die Strafe sehen. Also wenn doch jetzt schon diejenigen, die Unrecht tun, nämlich indem sie Schirk machen, wenn die doch schon sehen könnten, wie sie am Tag der Auferstehung der Strafe entgegenblicken werden. Wenn sie das doch jetzt schon sehen könnten, was ihre Tat für Folgen hat, nämlich dass sie am Tag der Auferstehung der Strafe entgegengehen werden. Und dass sie sehen werden, annal quwwata lillahi jami'a, dann werden sie sehen, dass die gesamte Stärke, die gesamte Macht für Allah ganz und gar ist. Dann werden sie erkennen, oh, die anderen, die ich neben Allah angebetet habe, die anderen, die ich neben Allah genauso gefürchtet habe, wie man Allah nur fürchten soll, die haben ja gar keine Kraft und keine Macht über mich. Hätte ich doch Allah alleine angebetet. Und dann wird er sehen, anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul azab, und wahrlich, dass Allah streng, stark ist in der Strafe. Wenn sie das dann sehen würden, wenn sie das dann sehen, Allah sagt, könnten sie doch jetzt schon sehen. Mit anderen Worten, wenn sie das jetzt sehen würden, dann würden sie von ihrer Tat Abstand nehmen. Aber sie wollen diese Dinge nicht hören, nicht glauben, und deswegen entfernen sie sich auch nicht von ihrer Tat. Und sie werden sehen, dass also keiner da ist, außer Allah, der ihnen helfen kann. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Dass keiner da ist, außer Allah, wie sie an Dunya dachten. Wenn sie Dunya ein Problem hatten, dann gingen sie neben Allah auch zu anderen Gottheiten, auch zu anderen Mächten, um sich helfen zu lassen. Und dort werden sie sehen, hier kann keiner mehr helfen, außer Allah. Aber dann wird es für diesen Gedanken zu spät sein. Wie wird es nämlich sein? إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا, wenn diejenigen, denen gefolgt wurde, denen Gefolgschaft geleistet wurde, wenn die sich lossagen, von wem? إِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا, wenn die sich lossagen von مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, von denen, die ihnen folgten. وَرَأُوا الْعَذَابُ, und wenn sie alle dann die Strafe sehen. وَتَقَطَّعُتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, und wenn zwischen ihnen alle Verbindungen, alle Verbindungsseile durchgeschnitten werden. Also, wenn, in einfachen Worten, wenn die Führer sich von den Folgern lossagen, wenn sie sagen, nee, und mit uns habt ihr nichts zu tun, wir wollten gar nicht, dass ihr uns anbetet, wir haben keine Macht über euch, wir sind genauso Allah ergeben wie ihr, wenn die sich lossagen von ihren Folgern, und wenn sie dann alle die Strafe sehen, und wenn ihnen zwischen Folgern und Führern alle Verbindungsseile durchgeschnitten werden. Das so wird es sein am Tag der Auferstehung. An diesem Tag werden alle erkennen, die angebetet wurden, neben Allah, und die angebetet haben, neben Allah, die werden alle erkennen, oh, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sitzen alle hier vor der Strafe, und alles, was uns verbunden hat, die einen wurden angebetet, die anderen beteten an, die einen schickten Hoffnung, die anderen empfangen diese Hoffnung, anstatt auf Allah zu hoffen, auf Allah zu vertrauen, wurde auf diese vertraut, auf diese gehofft. Anstatt die Liebe zu Allah zu geben, wurden diese geliebt und wurden diese verehrt. All diese Verbindungen werden zwischen ihnen durchgeschnitten. Dazu gibt es einige Ayat im Koran, die etwas Ähnliches aussagen, über diese Bara'a, über dieses Lossagen derjenigen, die hier in Dunya noch eine gewisse angebliche Macht ausüben und deswegen angebetet und gefolgt werden. Zum Beispiel heißt es in Sura 28, Vers 63, Tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun. Und zwar werden das die Engel sagen. Wir wissen, dass die Mushrikin zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Engel als die Töchter Allahs betrachteten und aus ihnen Götzen gebildet hatten und diese Götzen auch anbeteten. Und diese Engel werden dann also am Tag der Auferstehung, wir wissen, Engel sind durch und durch Allah ergebene Kreaturen, und sie werden dann an dem Tag sagen, Tabarra'na ilayk, oh Allah, wir sagen uns los zu dir, also wir sprechen uns frei von jeglicher Schuld und wir kehren zu dir. Ma kanu iyana ya'budun, uns haben sie nicht angebetet. Also wir haben nichts damit zu tun. Oder in Surah 34, Vers 4 heißt es, Subhanaka, preis sei dir, also Allah, enta waliyuna, du bist unser Schutzherr, min dunihim, außer ihnen. Also dann heißt es auf einmal, nein, nein, die sind gar nicht für uns und du bist unser einziger Schutzherr. Bel kanu ya'budun al-jinn, nein, vielmehr pflegten sie doch, die Jinn anzubeten. Wa aktharuhum bihim mu'minun, und die meisten von ihnen waren an sie Gläubige. Also nicht uns haben die angebetet, sondern wir haben nichts damit zu tun, die haben die Jinn angebetet. Also jeder schiebt es auf den anderen. Keiner will mit dieser Gräueltat etwas zu tun haben, weil vor Allah zu stehen und dann noch zu behaupten, ja, ich wurde angebetet, das ist eine Sache, die unmöglich ist. Denn an einem Tag, wo alle Wahrheiten klar erscheinen werden, wird so eine Gräueltat in all ihrem Sündhaftigkeit umso hässlicher und umso schrecklicher erscheinen. Eine andere Ayah sagt auch, Surah 19, Vers 81, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, und die nahmen außer Allah Götter, damit sie für sie ein Mittel der Ehre wären. كَلَّا, nein, سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ, sie werden ihre Ibadah verleugnen. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, und sie werden für sie Opponierende sein. Also bald kommt ein Tag, wo sie sich gegenseitig lossprechen werden. Also ich habe nichts mit dir zu tun und du hast nichts mit mir zu tun. Die wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, weil sie nämlich dann alle in der gleichen Stellung vor Allah stehen werden. Oder eine andere Ayah, Surah 14, Vers 22, wo Shaitan sagen wird, dass وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ, und Shaitan spricht, wenn die Angelegenheit beschlossen ist, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ, wahrlich Allah versprach euch ein wahres Versprechen. وَوَعَدْتُكُمْ, und auch ich habe euch etwas versprochen. فَأَخْلَفْتُكُمْ, aber ich brach mein Versprechen. Ja, Shaitan, der uns hier alles so schön erscheinen lässt und uns die Sünden süß und angenehm erscheinen lässt und uns mit allen Mitteln und allen Versprechungen vom geraden Weg abirren lassen will, der wird dann sagen, ich habe mein Versprechen gebrochen. Ja, so als solch einen Lügner folgen wir also, wenn wir Sünden begehen. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, und ich hatte keine Macht über euch, إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ, außer, dass ich euch rief. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Shaitan, das Einzige, was sein Mittel ist, ist, dass er uns durch seine Einflüsterungen, durch seine Tricks uns nur rufen kann. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, und ihr habt mir geantwortet. Subhanallah. فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, so beschuldigt nicht mich, sondern beschuldigt euch selbst. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي, ich kann nicht euch helfen und weder könnt ihr mir helfen. إني كفرت بما أشركتموني من قبل, ich verleugne mit alles was ihr mir beigesellt habt. إن الظالمين لهم عذاب أليم, wahrlich für die Ungerechten gibt es eine schmerzhafte Strafe. Ich habe alles verleugnet, was ihr als Partner mit Allah beigesellt habt. Subhanallah. Shaitan sagt sich sogar los davon, der Ursprung für jede Art von Schirk ist, und der will dann an diesem Tag nichts mehr damit zu tun haben. Und an diesem Tag werden also وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, alle Asbab heißt wörtlich Seile, und damit sind die Verbindungen gemeint zwischen diesen Folgern und Führern, zwischen den Angebeteten und den Anbetern. Und das heißt, ihre Macht und ihre Mittel zur Errettung, das wird alles durchgeschnitten. Weil sie dachten ja, wenn wir diese anbeten, dann werden wir gerettet werden. Wenn wir diese anbeten, dann haben wir Macht. Wenn wir diese anbeten, dann kann uns geholfen werden. Das alles wird durchgeschnitten werden. Gibt es keine Verbindung mehr dazwischen. kein sich einreden mehr, dass ja, das wird mir schon helfen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt darüber, über diese Taqatta'ut bihimul Asbab, dass das ihre Freundschaft ist. Die gibt es dann nicht mehr an dem Tag. Diese, die zuvor ja also von einer durch und durch von Liebe und Macht bestimmte Beziehung, also Angebeteter und Anbetenden, sei es irgendein Götze, ja, hier im Koran steht es allgemein, denen, die denen gefolgt wurde und die gefolgt sind. Das kann irgendjemand sein, das kann ein Heiliger sein, dem gefolgt wird und der angebetet wird, das kann ein Götze aus Holz oder Stein sein, das kann auch eine Ideologie sein, nach der alles gemacht und alles getan wird, die wie ein Götze funktioniert. Das kann irgendetwas sein, dem man so gefolgt ist, wie man Allah folgen sollte. Und zwischen diesem und den Folgern wird es also keine Freundschaft, keine Mittel zur Errettung, nichts mehr geben, was sich gelohnt hätte, hier in Dunya aufrechtzuerhalten. وقال الذين اتبعوا und diejenigen, die folgten, werden sagen, لو أن لنا كرة würde es doch für uns eine Wiederholung geben. Also könnten wir doch nochmal zurück ins Mensch, ins weltliche Leben. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ dann würden wir auch wir uns lossagen von ihnen, also von denen, die wir anbeteten. كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا so wie sie sich lossagen von uns. Also so wie die Götzen heute nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, so würden wir uns auch lossagen von ihnen, wenn wir doch noch einmal zurück zur Welt könnten. Aber an einer anderen Stelle im Koran heißt es, dass nein, sie lügen, denn würde Allah ihnen nochmal eine Chance geben, würden sie wieder so reagieren. Denn jeder Mensch bekommt auch in dieser Welt eine, mindestens eine und nicht, wenn nicht noch mehr, Gelegenheiten von Allah, die Wahrheit zu erkennen. Und diese Menschen würden wieder in dieselbe Fehler zurückfallen. Also das zeigt uns, egal welche Beziehung, das kann zwischen Vater und Sohn sein, das kann zwischen Lehrer und Schüler, Heiliger und seine Folger, Götze und seine Anbeter, das kann irgendeine Beziehung sein. Wenn es eine Beziehung ist, die uns von Allah abwendet und uns von Allah trennt und eine Wichtigkeit einnimmt, die nur Allah gebührt, dann ist sie nutzlos am Tag der Auferstehung. Im Gegenteil, sie wird uns nur Schaden und Reue einbringen. كذلك so يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم so zeigt Allah ihnen ihre Taten als gramvolle Reue die auf sie also als gramvolle Reue auf sie وما هم بخارجين من النار und sie sind überhaupt nicht herauskommende aus dem Feuer, also sie werden nicht im geringsten aus dem Feuer herauskommen. Wir wissen, jemand, der neben Allah etwas beigesellt, ist für ewig für das Feuer geschrieben. So eine starke Strafe gibt Allah dafür, weil das die schlimmste Tat ist, die ein Mensch in dieser Welt begehen kann. Also Allah wird an ihnen all ihre Taten als Reue zeigen. Sie stellen sich vor eine riesen Leinwand, auf der dann alles sichtbar wird. All die Liebe, die man diesen Götzen schenkte und Blumen, Kränze auf die Götzen legte oder Opfertiere schlachtete, um die Götzen zu erfreuen. Oder, und für Götzen, wie gesagt, wir können für Götzen alles einsetzen, dass wie ein Götze behandelt wird. Nicht nur diese Steine, damit haben wir alle nichts zu tun. Und denken dann, Alhamdulillah, ich bin ja nicht von denen, die in diese Eier beschrieben werden. Aber wie gesagt, alles, was die Stellung von Allah einnimmt, sei es auch die Gesellschaft. Ja, ich kann nicht beten, weil die Gesellschaft macht was anderes. Ich kann mich nicht so und so kleiden, weil die Gesellschaft sagt was anderes. Ich muss der Gesellschaft folgen. Ich folge dem, was meine Eltern mir oder meine Vorväter mich gelehrt haben. Dazu kommen wir gleich. Alles, was in dieser Hinsicht diese Stellung einnimmt, wie Allah, ist auch in dem Moment wie ein Götze geworden. Und all diese Taten also, diese Energie, die man dafür ausgab und diese Liebe, die man empfand und diese Ehrfurcht angebliche, die man vor diesen Dingen oder Götzen oder was auch immer hatte, all das wird ihnen als Reue gezeigt werden. Wie ein Film vor ihnen ablaufen und all das werden sie sehen, war nichts wert. All das war nichts wert. Nichts, was ihnen jetzt am Tag der Auferstehung, wo sie es bitter benötigen, irgendeinen Nutzen einbringen würde. Also, was heißt das? Wir folgen keinem blind und die sehen immer erst, wem da gefolgt wird, zum Beispiel einem Gelehrten oder ähnlichem. Wenn es mit Koran und Sunna ist, dann folgen wir. Und sobald es dagegen spricht, gegen Koran und Sunna, wird nicht mehr gefolgt. Also nicht mehr in dieser Sache dann gefolgt. Und schließlich werden dann, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ in einer anderen Ayah im Koran heißt es, dass das, was ihr und das, was ihr anbetetet, werden Brennstoff des Feuers sein. Also Götzen und Anbeter werden alle zusammen in einer Stellung geraten, in eine Strafe geraten und in derselben Grube brennen müssen. Denn warum? Warum ist ihre Beziehung so jämmerlich in sich zusammengebrochen? Denn ihre Beziehung beruhte nicht auf das Wort von Allah. Ihre Beziehung beruhte nicht auf etwas, was Allah offenbart hatte. Und wie anders sind dann die Beziehungen, die auf Allah oder auf die Liebe zu Allah beruhen? Dass, in einem Hadith heißt es, dass sieben Leute werden unter dem Schatten des Throns von Allah sein oder im Schatten von Allah sein. Ein Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinen Schatten. Und davon sind zwei, die sich um Allahs Willen liebten. Also zum Beispiel Brüder im Islam oder Schwestern im Islam. Dass man den anderen liebt, weil der auch Allah liebt. Ja, dass man, weil man liebt also gemeinsam Allah, man hat diese Verbindung, dass beide Allah am meisten lieben und deswegen weiß man sich gegenseitig auch zu schätzen. Ja, ihr الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. O ihr Gläubigen, o ihr Menschen, esst was von dem auf der Erde ist, halal soll es sein, es soll erlaubt sein und طيبا, es soll gut und rein sein. Halal, also das, was Allah erlaubt hat, was von Allah erlaubt ist, und wir wissen, im Islam ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Das heißt also, wenn wir das Verbotene weglassen, alles andere ist erlaubt für uns. Aber es soll auch tayyiba, gut und rein sein. Also reines, nahrhaftes, sauberes, gesundes Essen. Tayyiba, das fällt alles in die Bedeutung von tayyiba rein. Also etwas, was nicht nur äußerlich rein ist, sondern auch innerlich eine Reinheit hat. Und in einem Hadith heißt es von Abu Huraira radiallahu an, ja, von Abu Huraira radiallahu an, dass Rasulullah s.a.w. sagte: O ihr Menschen, Allah ist rein und akzeptiert nur das Reine. Also wenn wir etwas spenden für Allah, dann sollen wir dabei bedenken, dass Allah rein ist und auch nur das Reine spenden. Also nicht etwas, was religiös gesehen verschmutzt ist oder durch verbotene Mittel erworben wurde. Das können wir nicht für Allah dann spenden und das als Frömmigkeit beschreiben. Dann in Sahih Muslim erwähnt Rasulullah s.a.w. einen Mann, der von der langen Reise, also mit Staub bedeckt war, seine Haare sind voll Staub und sind also er sieht in einem schlechten Zustand aus und er hebt die Hände empor und sagt: Ya Rab, Ya Rab, also mach Dua. Und Rasulullah s.a.w. beschreibt ihn weiter, wobei sein Essen doch verboten ist, sein Trinken auch Haram ist, sein Kleid ist aus Haram-Geld und sein Körper wuchs durch Haram-Essen heran. Und wie soll sein Dua akzeptiert werden? Also wir merken hier also, dass Haram, Verbotenes, durch verbotene Mittel, Essen, Trinken, Kleider, sich all das zu besorgen, oder auch diese Sachen selber, wenn die verboten sind, zum Beispiel Haram-Dinge zu essen, Haram-Dinge zu trinken, dass das also ein Grund dafür ist, dass unsere Dua nicht akzeptiert wird. Also in diesen Dingen ist größte Vorsicht geboten, dass man keinen Bissen zu sich nimmt, keine Münze an sich nimmt, von der man vielleicht meinen könnte, dass sie mit verbotenen Mitteln zu dir gekommen ist oder in sich verboten ist. Dann ein Hadith, das in Ahmed zitiert wird, in dem es ungefähr heißt, dass Rasulullah s.a.w. von ihm überliefert wird, dass wer Haram verdient, also verbotene Mittel verdient, wie zum Beispiel jemand handelt mit Alkohol, ja zum Beispiel, oder jemand handelt mit Zinsen oder so, ja das ist Haram, das was der verdient ist, verboten. Wer dadurch also Geld verdient und davon Sadaka gibt, es wird nicht akzeptiert. Ja, zum Beispiel, wenn jemand handelt mit Drogen und dann einmal im Jahr spendiert er einem Waisenhaus so richtig viel schöne Sachen. Ja, damit hat er sein Haram nicht aufgewogen. Im Gegenteil, seine Sadaka wird gar nicht akzeptiert. Weil die Basis, woher er das Geld kriegt, die war ja schon nicht gut. Ja, die Basis hat schon nicht gestimmt und die ist also sehr wichtig. Ja, Jonas, esst von den Halal, von den Erlaubten und von den guten Dingen. Und das zeigt uns auch, dass also Allah nicht hier von uns verlangt hat, dass ja, wenn ihr fromm werdet und euch Allah zuwendet, dann lasst von all den Dingen, die Allah hier auf der Erde für euch bereitet hat, Essen und Trinken, das hat alles nur noch, ist alles weltlich. Ihr sollt euch davon abwenden und geht nur noch in eine Richtung, nämlich gedenkt Allah und esst hartes Brot und wie sagt man, verfaultes Wasser. Nein, dieses Bild von Frömmigkeit gibt der Islam nicht, sondern Allah lädt uns hier ein, wie man zu einem Tisch einlädt, das nehmt von der Erde das, was gut und erlaubt ist. Und Allah erlaubt uns ja nur das, was für uns nützlich und nahrhaft ist und gut ist. Und davon sollen wir nehmen und sollen aber dabei nicht die Dankbarkeit gegenüber Allah vergessen. Und zur Dankbarkeit gehört es halt auch, dass man sich auch von dem Verbotenen, was Allah verboten hat, fernhält. Ansonsten ist das keine Dankbarkeit. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Und folgt nicht den Fußstapfen Shaitans. Wahrlich, er ist doch euch ein offenkundiger, ein deutlicher Feind. Hier ist also diese große Warnung, die haben wir schon in der Geschichte von Adam a.s. auch so ungefähr gelesen, dass also Shaitan, der schon seit Anbeginn der Menschheit, also seit Adam und seiner Frau, seit den ersten Menschen, deutlicher Feind war und ein aktiver Feind, nicht nur ein Feind, der seine Feindschaft leise in sich trägt und aber ansonsten nicht aktiv sich befeindet, sondern er ist ein aktiver Feind, also immer wieder neue Listen und Tricks und Einflüsterungen, um die Menschen auf alle möglichen Arten und Weisen vom geraden Weg irgendwie entweder gar nicht hin, nicht auf den geraden Weg kommen zu lassen, und wenn sie schon auf dem geraden Weg sind, ihn so schnell wie möglich davon wieder runterzuholen oder so wenig wie möglich darauf gehen zu lassen. Das ist sein ganzer Lebensplan und seine ganze Energie wird dafür gegeben, uns irgendwie davon, von diesem geraden Weg herabzuholen. In Hadith von Muslim heißt es, dass Rasulullah s.a.w. sagte, Allah hat gesagt, also Allah spricht, alles an Besitz, was ich meinen Dienern gegeben habe, ist für sie erlaubt. Und dann geht das Hadith weiter und dann sagt Allah Ta'ala, ich habe meine Diener Hunafa erschaffen. Hunafa heißt, dass sie nur einen Allah anbeten, also im einen Gottglauben erschaffen. Aber die Shayatin kamen zu ihnen und führten sie irre von ihrer wahren Religion und verboten ihnen, was ich ihnen erlaubt hatte. Verboten ihnen, was ich ihnen erlaubt hatte, dass das Menschen auch nach eigenem Gutdünken einige Dinge für sich als verboten erklären. Das werden wir inshallah im Kontext von den Mushrikin zur Zeit des Propheten nochmal genauer besprechen, die sich zum Beispiel gewisse Kamelarten zum Beispiel verboten hatten. Ja, und das hatten sie dann auch als Religiosität, das Schild der Religion einfach darüber gehängt, obwohl das nichts mit dem, was Allah offenbart hatte, zu tun hatte. Genauso haben wir auch eine Wohnung beziehen am 13. Freitag, den 13. oder so. Das ist nicht gut, das machen wir nicht. Wir einfach so nach eigenem Gutdünken etwas verbieten, was keine Basis in der Religion von Allah hat und trotzdem Teil unserer Kultur wird. Oder Teil unserer Glaubens oder unserer Einstellung wird. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie man also Shaitan folgen kann. Also Shaitan folgt man nicht nur, indem man Sünden tut, sondern auch indem man, was Allah erlaubt hat, verboten erklärt. Das ist auch dem Shaitan folgen. Zum Beispiel Allah hat erlaubt, Gutes und Reines zu essen. Und jetzt kommt zum Beispiel, wenn ihr euch an dieses Mönchsphänomen erinnert, jetzt kommen dann einfach irgendwelche Mönche und sagen, nee, wir essen gar nichts mehr, was rein ist, wir essen nur noch verfaulte Sachen, weil wir uns dann frömmer vorkommen. Weil das ist die wahre Frömmigkeit, auf gutes Essen zu verzichten. Ja, das ist dann auch Folgen von Shaitan, weil Allah das nicht so geboten hat. Und was macht Shaitan? Er ist unser offenkundiger Feind. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَى. Wahrlich, er befiehlt euch doch nur Böses und Schändliches. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und dass ihr über Allah etwas spricht, was ihr nicht wisst. Das ist Shaitans Vorgehensweise. Das versucht er uns einzugeben. Schlechtes, Böses, Schändliches. Schlechtes wie Sünden, wie Ungehorsam gegenüber Allah. Schändliches wie Morallosigkeit, Ehebruch, Schamlosigkeit. In der Rede und in der Tat, in jeder Hinsicht. Und dass wir über Allah etwas sagen, was wir überhaupt nicht wissen. Ihm etwas beigesellen, ohne zu wissen. Ihm auf ihn etwas zurückführen, worüber wir keine Basis, kein Wissen haben. Ja, Allah hat das und das erlaubt, Allah hat das und das verboten. Einfach so leicht dahin sagen, ohne dafür eine Basis oder Wissen zu besitzen. Und das hier, also, wir sehen, eine Tat, die Shaitan uns eingibt. Und wovor wir uns auch hüten müssen. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Und wenn ihnen gesagt wird, folgt doch dem, was Allah herabgesandt hat. Also wenn die Menschen, solche die Shaitan folgen und über Allah etwas sprechen, was sie nicht wissen zum Beispiel, wenn solchen Menschen gesagt wird, folgt doch lieber dem, also anstatt dass ihr etwas über Allah sagt, was ihr nicht wisst, wie zum Beispiel die Mushrikin zur Zeit des Propheten s.a.w. sagten, die Engel sind die Töchter von Allah. Und sprachen somit über Allah eine gewaltige Lüge, über die sie eigentlich überhaupt keine Basis hatten. Ihre einzige Basis war, das haben unsere Eltern uns so beigebracht. Das war die einzige Basis. Und wenn diesen Menschen also gesagt wird, folgt doch dem, was Allah herabgesandt hat, also wenn ihr Allah wirklich liebt, wenn ihr Allah wirklich dienen wollt, dann findet ihr die Anleitung dazu doch in der Offenbarung von Allah. Was sagen sie dann? Sind sie so wahrheitsliebend, dass sie sagen, ja, wo ist die Offenbarung von Allah? Lass mich nachlesen, damit ich endlich meinen Weg zu Allah finden kann. Nein, sie sagen, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Nein, vielmehr folgen wir doch dem, worauf wir unsere Vorväter fanden. آباءنا heißt Väter und damit ist auch die Vorväter gemeint. Also unter dem arabischen آباءنا, Väter, fällt auch der Großvater und der Urgroßvater etc. Also unsere Väter und Vorväter, was die gemacht haben, was die uns an Traditionen und Religion hinterlassen haben, wir folgen lieber dem. Ja, die Offenbarung von Allah, die ist uns nicht so wichtig. Die Traditionen und unsere Kultur und all das, was unsere Vorväter uns hinterlassen haben, das ist uns wirklich wichtig. Ja, dem folgen sie blind. Und Allah sagt also dazu, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ. Was, also selbst wenn ihre Väter und Vorväter nichts verstanden hatten und sie nicht Rechtgeleitete waren, also ist ihr Maß dann nicht Vernunft und Rechtleitung, sondern ihr Maß ist blindes Folgen? Ist denn das Kriterium für etwas gut und richtig zu halten nicht mehr Verstand und Rechtleitung, sondern einfach nur der Kultur und den Vätern zu folgen? Also Allah stellt diese Frage, um sie aufzurütteln und aufzuwecken, dass wie könnt ihr denn etwas folgen, was weder dem Verstand, was weder der Verstand begreift, noch der Rechtleitung entspricht. Und ihr folgt nur aufgrund dessen, dass ihr in diese Familie oder in diese Tradition, in diese Kultur hineingeboren wurdet. Also eine Seite ist der Befehl von Allah und die andere Seite ist die Tradition oder die Vorgabe der Väter. Und sie entscheiden sich also, indem sie Shaitan folgen, zu der Seite ihrer Väter, obwohl sie Allahs Befehlen offen widerspricht. Also in diesem Fall sind dann also diese Andad, diese Partner, die Allah beigesellt werden, ihre Vorväter. In diesem Fall sind es die Traditionen, Kultur und Vorgaben ihrer Vorväter, die sie zu Allahs Partner beigesellen. Und wenn wir ehrlich sind, was Dunya-Angelegenheiten angeht, die Angelegenheit dieser Welt, dann wie viele von uns folgen unseren Vorvätern oder unserer Kultur? Ja, tragen wir dieselbe Kleidung nach derselben Mode wie unsere Großmütter? Oder haben wir dasselbe Maß an Bildung wie unsere Großmütter? Sind wir bereit, in so einer Wohnung zu leben, wie die meisten von unseren Großeltern gelebt haben? Nein, all diese Dinge haben wir lange hinter uns gelassen und jeder, der das noch nachahmen wollte, würde als töricht betrachtet werden. Aber was die Religion angeht, weil sie uns ja nicht so wichtig ist, weil da wollen wir nicht so viel nachdenken, dafür wollen wir unsere Energie nicht so gerne hergeben, das nehmen wir einfach blind von denen, von denen es uns weitergegeben wurde, unsere Großväter oder Großeltern und unsere Tradition und unsere Kultur. Und das heißt nicht, dass man im Guten, also im Rechten, im Rechtschaffenen, den Vätern nicht folgen soll. Ja, wenn wir die Geschichte von Yusuf a.s. Lesen werden, dann sagt Yusuf a.s., ich folge der Religion meiner Väter und Vorväter. Warum? Weil die alle auf Tawhid waren, auf dem Eingottglauben. Das hatte eine Basis. Das war etwas, was von Allah immer wieder bestätigt worden war. Aber einfach den Vätern folgen, obwohl die Rechtleitung genau das Gegenteil sagt, das ist nicht etwas, was der Islam oder der Eingottglaube Tawhid unterstützen würde. ومثل الذين كفروا und das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, die den Glauben verweigert haben, wie diese Menschen, die wir gerade besprochen haben. كمثل الذي ihr Gleichnis ist wie das Gleichnis desjenigen, ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Ist wie das Gleichnis desjenigen, der ينعق. ينعق heißt schreien, aus lautem Hals oder aus vollem Hals kreischen oder schreien. oder auch für das Krähen der Krähe wird das Wort gebraucht. Bima la yasma'u, und zwar, wen schreit er zu? Zu was schreit er? Er schreit zu etwas, was nicht hört, außer Du'a'an wa Nida'a, außer die Stimme und den Zuruf. Summun bukmun umyun, fahum la ya'aqilun, taub, stumm und blind. Und sie verstehen nicht. Und das Gleichnis also, Yan'iqu wird auch für das Rufen des Hirten seiner Herde benutzt. Also wenn der Hirte mit einem lauten Ruf seine Herde zusammenruft, dafür wird auch das Wort Yan'iqu gebraucht. Und das Gleichnis ist hier also, dass der Hirte, also jemand, der so kreischt, wie ein Hirte, wen ruft er? Er ruft jemanden, der nichts hört, außer einen Laut. Also er versteht nicht, was da gesagt wird, er hört nur, dass da etwas gesagt wird. Und er folgt einfach diesem Zuruf, ohne zu verstehen, zum Beispiel jetzt, wenn wir die Schafe als Beispiel nehmen, der Hirte ruft seine Schafe zusammen und die Schafe verstehen nicht, werde ich jetzt zu Tränke geführt oder werde ich zu meiner Schlachtbank geführt? Die verstehen nicht, sie folgen einfach, weil der Hirte halt gerufen hat. Und das ist das Gleichnis genau von denjenigen, die einfach blind der Tradition ihrer Vorväter folgen, ohne zu verstehen, ist das eine Tradition, die mich zum Heil, zur Errettung führt, oder eine Tradition, die mich ins Verderben und ins Feuer führt. Und sie wollen auch nicht begreifen, Summun Bukmun Umyun, sie wollen, sie sind taub für die Wahrheit, wollen sie nicht hören, sie sind stumm für die Wahrheit, sie wollen sie nicht äußern, und sie sind blind für die Wahrheit und wollen sie nicht erkennen. Warum la ya'aqilun? Und sie benutzen ihren Verstand nicht. Ja, wie wir damals auch über die Ungläubigen gesprochen haben, sie wurden auch mit diesen Worten besprochen, dass Allah hat sie nicht so erschaffen. Zu Anfangs hatten sie offene Augen, Ohren und Herzen, aber mit der Zeit, weil sie sie nicht für die Wahrheit gebrauchten, verschloss Allah sie und versiegelte sie und sie waren gar nicht mehr fähig, die Wahrheit zu erkennen. Weil sie nämlich sie nie gebrauchten, um die Wahrheit zu erkennen. Und Allah bewahre uns vor diesem Zustand. Ibn Abbas radiallahu anh sagt in Ibn Kathir, dass diese Ayah wurde über eine Gruppe von Juden offenbart, die zu Allahs Gesandten kamen, oder nee, die Allah, die Rasulullah s.a.w. zum Islam einlud, aber sie ablehnten und sagten, nein, wir folgen lieber dem, auf dem wir unsere Vorväter fanden. Und Allah offenbarte dann diese Ayah. Und natürlich über Juden wurde diese Ayah offenbart, aber jeder, der so reagiert, dass man eine Sache aus dem Koran vorstellt, sei es ein Befehl aus dem Koran, ein Glaube aus dem Koran, dass Allah allsehend und allwissend ist und keiner diese Eigenschaft mit ihm teilt, dass nur Allah alleine angebetet werden soll und man nicht zu Gräbern gehen soll und diese Toten dort anbeten soll, dass man nicht Vieh opfern soll für diese Toten, die dort im Grab liegen, etc. etc. Das sind alles Dinge, die in der islamischen Welt heute praktiziert werden. Und diesejenigen dann sagen, nein, wir machen das weiter, weil unsere Väter haben das auch schon gemacht. Das ist genau dasselbe, auch wenn diese Ayah vielleicht über die Juden offenbart wurde. Jeder, der so redet, für ihn gilt dasselbe Urteil. Allah beschreibt sich hier mit einem Gleichnis von Vieh, das einfach dem Hirten folgt, ohne zu verstehen. Es versteht gar nicht, was da gesagt wird. Es versteht nur einen Laut und einen Zuruf, ohne die Bedeutung zu erkennen, und folgt blind, ohne die Konsequenz davon zu erkennen. Und Ibn Kathir legt dieses Gleichnis auch so aus. Er sagt, in ihrer Ungerechtigkeit, in ihrem Irregehen und ihrer Unwissenheit sind sie wie wandernde Tiere, die nicht verstehen, was ihnen gesagt wird. Wenn der Hirte sie ruft zu etwas, was ihnen nützt, dann würde sie es nicht verstehen. Und wenn er sie rufen würde zu etwas, was ihnen schadet, würden sie es auch nicht verstehen. So legt Ibn Abbas und andere Mufassirin legen diese Ayah so aus. Und in der islamischen Welt sehen wir auch oft, dass wirklich die Muslime, viele leider auch, mittlerweile wie sie sind, die jedem Ruf, der laut genug ist, der mit genug Werbung und genug Licht und Glamour untermalt wird, jedem Ruf bereit sind, hinterherzugehen. Ohne zu schauen, ist dieser Ruf, oder was da gerufen wird, ist das gemäß meines Glaubens, ist das gemäß dem, was Allah mir im Koran und Sunna vermittelt hat, oder widerspricht es dem? Wie zum Beispiel, mittlerweile kann man in vielen, vielen islamischen Städten oder Städten, die in der islamischen Welt sich befinden, beobachten, wird mittlerweile, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Valentinstag gefeiert. Da werden rote Kleider angezogen sogar, also mehr als sogar im Westen, da werden Karten verkauft und also die ganze Stadt erleuchtet dann wirklich in diesem Feiertag und Valentinstag, und man fragt sich, woher haben die Muslime den Gedanken von Valentinstag jetzt aufgeschnappt? Und das war dann wirklich nur eine Werbung, ein Zeitungsartikel und halt genug Aufruhr, der damit verbunden war. Und die Leute folgen dem blind, ohne sich zu fragen, ist das etwas, was Allah mir geboten, verboten, was Allah gut findet oder schlecht findet, ohne sich das im geringsten zu fragen. Und einfach wird dem Rufer gefolgt, der am lautesten ruft und der am glamourösesten ruft. Und das ist nur ein Beispiel, und es gibt auch schlimmere Beispiele, die sogar Schirk beinhalten, und dort ist dieses Argument, ja, wir folgen dem, was auf dem unsere Väter waren. Und das zeigt uns also auch, dass, was Allah sagt, verstehen sie begreifen nicht, dass wir also auch unseren Verstand in der Religion ruhig benutzen sollen. Und zwar so weit, wie der Koran und Sunna, wir sollen den Verstand nicht benutzen, um Koran und Sunna zu kritisieren, sondern um alles an Koran und Sunna zu messen. Ja, ayyuhal ladina amanu, o ihr Gläubigen, kulu min tayyibati ma razaqnakum, esst von den reinen guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, washkuru lillah, und seid Allah dankbar. Das Essen ist nicht verboten. Das Nutzen der reinen und guten Dinge ist nicht verboten. Allah hat uns ja damit versorgt, damit wir es genießen können. Aber washkuru lillah, seid Allah dafür dankbar. In kuntum iyyahu ta'budun, wenn ihr denn ihn alleine anbetet und ihm alleine dient. Wenn ihr diese Behauptung wahrmachen wollt, dann werdet ihr auch ihm alleine dankbar sein. Dann seid ihr euch bewusst, dass all diese guten Dinge von Allah kommen. Und wir werden also sehen, ab dieser Ayah und die nächsten folgenden Ayat, wird Allah also, wenn wir uns nochmal erinnern, an unser Status von Ummatan Wasata, dass wir ja eine gewisse Rolle als letzte Umma innehaben und mit dieser Rolle auch eine gewisse Verantwortung, dass wir nämlich jetzt die Träger des Koran sind, die Träger der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und damit auch eine Verantwortung zu erfüllen haben, eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und Allah wird uns also im Folgenden gewisse Dinge lehren, die uns sagen sollen, dass wenn ihr diese Ummatan Wasata, dieser Verantwortung gerecht werden wollt, dann müsst ihr diese Dinge praktizieren. Erstmal selbst praktizieren und dazu dann auch die anderen Leute einladen. Und wenn wir das selber alles nicht praktizieren, dann haben wir auch nichts oder kein Recht auch dazu, die anderen Menschen einzuladen. Und dazu kommen wir dann inshallah nächstes Mal. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا